Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Nach dem 1:2 in Münster. Weißt du was?
Na?
Jetzt reicht's mir aber. Ehrlich, es kann doch nicht sein.
Da reden wir letzte Woche noch davon, dass vielleicht der Bringer zum Turnaround ist, der Sieg, im Pokalsieg in Wolfsburg, und dann kommt diese Nummer in Münster. Ne?
Also ehrlich, wie blauäugig, unreif vielleicht, wie kann das sein? Das darf dir niemals passieren. Du darfst dich in dieser Situation gar nicht bringen lassen im Spiel. Du darfst dieses Spiel so nicht verlieren. Tut mir leid.
Tja, das gibt dem ist nichts hinzuzufügen.
Okay, tschüss. Ja, irre, ne? Also Münster, ja, kannst jetzt viel drüber sprechen, dass die riesige Personalsorgen hatten, dann mit Malik Batmaß noch sehr früh ein Verlieren mit dem nächsten Kreuzbandriss, das ist ja auch wirklich völlig irre bei denen. Also da ist echt der Wurm drin, tut einem wirklich leid. Dann ist es ein sehr, sehr intensives Spiel. Nicht umsonst liegen Holstein und Preußen gemeinsam an der Ligaspitze in Sachen Fouls.
Ja.
Und auf 2 und 3 bei der Laufdistanz. Also das hat man wirklich gesehen, definitiv. Und dann denkst du bei der Führung, du machst das 1-0, veredelst endlich mal einen Angriff, bist in der Situation effektiv.
Ja, das war einfach klasse.
Super gemacht. Mhm. Ja, das war's dann.
Ja. Naja, gab noch die ein oder andere Chance, die man hätte vielleicht auch noch mal reinmachen können.
Ja.
Oder beziehungsweise, wo die Möglichkeiten sich geboten hätten, wirklich eine klare oder klarste Torchance zu erspielen, dann wurden falsche Entscheidungen getroffen, zu hektisch, zu unsauber gespielt. Oh, summiert sich dann eins zum anderen. Das liegt ja, ist jetzt vergangenen Freitag gewesen, aber es liegt dann immer noch irgendwie im Bauch. Ne? Sonst normalerweise würde man sagen, abhaken und ab die Post zum nächsten Spiel. Aber das Ding war schon irgendwie, natürlich hat auch der Schiedsrichter, die waren ja mehr oder weniger klinisch tot, nachvollziehbarerweise die Preußen da. Aber der hat sie dann reanimiert mit seinem skurrilen Elfmeterpfiff. Da kann man ja drüber diskutieren und auch das Zusammenspiel, vor allem mit dem VAR kann man diskutieren. Mhm. Ich will ja nicht nur immer dem Feldschiedsrichter da die Schuld, oder wir wollen nicht dem Feldschiedsrichter nur allein die Schuld geben für komische Entscheidungen. Für ungleiche Maßstäbe kann man schon die Schuld geben, weil auf der Gegenseite Komenda der Stoß in seinen Rücken nach einer Ecke oder Freistoß auf Flanke, was das da war, das war nur deutlich sichtbarer ein Foulspiel als dieser Fußstreichler von Bernhardsson. So, aber dafür gibt's ja auch noch Überprüfungsmechanismen da im Kölner Keller, und ich weiß nicht, die Funktion, die ist mir jetzt nicht mehr ganz klar, und diese Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit, die mit dieser Einführung verbunden ist, mag bei Abseitsentscheidungen mittlerweile funktionieren, auch wenn die Überprüfung dann manchmal ein bisschen lange dauert, aber grundsätzlich, auch wenn Holstein in diesem Fall dann bei Alexander Bernhard sonst Treffer zum 1:2, wenn das Millimeter nur war, die Schulter dann ins Abseits ist halbautomatisch festgestellt, das ist ein Fakt, da kannst du nichts gegen machen, aber dann innerhalb dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit und den technischen Möglichkeiten dann eine Baustelle ohne Not zu kreieren, die nennt sich krasse Fehlentscheidung, das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Niemand will die Autorität des Feldschiedsrichters auch nur in geringster Weise irgendwie beeinträchtigen oder minimieren. Aber es ist doch nichts Verwerfliches, wenn man da der Videoschiedsrichter nochmal sagt, pass auf, schau es dir doch einmal an. Könnte sein, dass die Wahrnehmung bei dir irgendwie auf dem Feld eine andere ist, als wenn du das auf dem Fernsehbild siehst oder Videobild siehst. was ist daran so schlimm? Ob die, auf die 2 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
Ja, nee, vor allen Dingen finde ich, dass, auch wenn du, wie du es gesagt hast, mit dieser Fehlentscheidung, also systemimmanent,
ja,
ist das ja nicht falsch, wie das da gelaufen ist.
Ja.
Das ist beides keine Fehlentscheidung, dann wird es so entschieden. Aber es ist halt gerade die Verhältnismäßigkeit, die dabei natürlich total verloren geht.
So sieht's aus.
Mich wundert auch tatsächlich, dass diese Szene mit Commander eigentlich in fast allen Betrachtungen fast totgeschwiegen wird.
Ja, genau.
Und da ist es nämlich dieser Elfmeter, der gegen Holstein gepfiffen wird, ist an sich schon zweifelhaft und über die Maßen ärgerlich. Aber im Verhältnis dann mit der Szene vorne passt das überhaupt nicht zusammen. Und da stimmt es halt nicht beim VAR, der dann nur eingreift oder eingreifen soll, wenn es eben eine Fehlentscheidung ist. Das ist es für sich genommen vielleicht nicht.
Ja, aber vielleicht.
Aber ne? Vielleicht.
Ja.
Das ist das Erste. Und selbst wenn man sich darauf verständigt, dass es keine Fehlentscheidung ist, ist es ja trotzdem so, dass die Verhältnismäßigkeit einfach nicht stimmt. Und das ist, glaube ich, das, also das ist bei mir zumindest auch immer so gewesen als Spieler. Das Ärgerlichste ist, wenn es keine Linie gibt.
Ja,
wenn
genau.
Du gar nicht weißt, warum wird jetzt das eine so gepfiffen, das andere so. Wenn dieser Elfmeter sehr kleinlich gepfiffen wird, wo es da womöglicherweise einen Kontakt gab und die Wahrnehmung ist so, das ist ein Foul, der wird aus dem Tritt gebracht. Okay, aber dann musst du den auf der Gegenseite halt mit der gleichen Verhältnismäßigkeit und mit dem gleichen Maßstab auch pfeifen.
Ja.
Und das zusammen macht es dann irgendwann lächerlich, weil es halt einfach überhaupt nicht funktioniert.
Ja, und nochmal, das ist diese Vorgabe, krasse Fehlentscheidung, die natürlich Interpretationsspielraum lässt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwo, wie man ja jetzt auch sieht. Übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Holstein, auf den anderen Plätzen ging es ja ähnlich oder ging es in den vergangenen Wochen und wird es wahrscheinlich demnächst auch noch weitergehen in kuriosester Art und Weise, wo man sich als normaler Fußballinteressierter fragt, was ist denn da kaputt? Wenn der Schiedsrichter, der Feldschiedsrichter, nach einem kurzen Hinweis des Videoassistenten dann sagt, pass auf, ich muss mir das nicht angucken, ich habe das klar gesehen, ja, dann ist es so. Dann ist die Entscheidung so, dann gibt es Schiedsrichterbewertungen in der Woche drauf, also nicht durch die Medien, sondern durch die Schiedsrichterkommission. Und dann wird er entweder dafür gelobt oder er kriegt Abzüge in einer B-Note für die künstlerische Einstellung. Das ist halt so, ne? Das ist ja nicht so, dass sie da nicht beobachtungsfrei ihre Spielzeit absolvieren, ne? Das ist schon ein knallharter Leistungsdruck da bei den Kameraden der Unparteiischen da, ne? Manchmal schon ziemlich krass sogar, ne? Mit allen möglichen Dingen, die im normalen Berufsleben auch eine Rolle spielen, ne? Nicht nur angenehme Sachen. So, aber da hat ja jetzt dann auch keiner mehr was davon. Man könnte zumindest sagen, guckst dir doch nochmal an. Und nochmal, wenn er dann sagt, der Feldschießer, nee, brauche ich nicht, habe ich genau gesehen, alles Chico, bitte, dann muss er sich dann bei den zuständigen Gremien auch dafür erklären, wenn sich dann anhand der Fernsehbilder herausstellt, war vielleicht doch nicht so klar. Ne? Also Timo Gerach beispielsweise in Elversberg, auch am Freitagabend, ne? Da hat Hannover natürlich auch eine Krise gekriegt, der Hannoveraner Spieler Rochelt, fault ich den Namen des Elversberger Spielers, habe ich jetzt leider nicht präsent oder so, tackelt den, schubst ihn ein bisschen im Strafraum an Höhe der 16-Meter-Linie. Der läuft 2 Meter weiter, schmal war das genau, von Elversberg, läuft 2 Meter weiter und fällt dann. Ist das jetzt die Auswirkung des Stoßes? Mhm. Dann wurde dann hinterher gesagt, wenn er direkt gefallen wäre, hätte keiner was gesagt oder sowas. Na, dann kannst du ihn noch belobigen. Er hat es versucht und ist dann doch ins Straucheln geraten. Es sah sehr, sehr komisch aus, sagen wir mal so. Vielleicht hätte man sich das auch nochmal anschauen müssen oder sowas. Aber Timo Gerach ist danach bei Sky vor das Mikro getreten, hat sich erklärt, hat seine Sichtweise dargelegt. Da sei Chapeau für so viel Mut. Na, er weiß genau, was auf ihn einprasselt, von der Hälfte der Betrachter, die andere Hälfte sagt wahrscheinlich genau richtig entschieden, das ist natürlich auch schwierig, er hat da gut gestanden, hat eine wunderbare Wahrnehmung der Szene gehabt, visuell zumindest, und für ihn war klar, dass dieser Stoß ursächlich für den Sturz des Elversberger Spielers gewesen ist. So, muss ich akzeptieren, ist halt so, ne, dann aber ganz skurril wird's, wie du eben richtig gesagt hast, wenn dann die Verhältnismäßigkeit jetzt gar nicht mehr gewahrt wird und der Schiedsrichter von Münster, der Es waren ja nicht nur die Elfmeterentscheidungen, da waren ja einige seltsame Dinge bei. Also auf einmal gibt es da eine Kartenflut, das hätte vielleicht schon mal eher passieren müssen. Und ich sagte ja auch bei Holstein, Ivicic hätte eigentlich das Ende des Spiels auch eher auf der Bank erleben dürfen, genauso wie auf Münsteraner Seite auch zwei, drei Spieler. Ja, ne? Also ja. Der Schiri kann sich nochmal freuen, dass die da nicht endgültig abgedreht sind in dem Kampfspiel auf dem tiefen Boden da. Das hätte auch ganz anders ausgehen
können. Das ist natürlich auch nicht leicht, so ein Spiel auseinander zu dröseln. Ne? Ja. Also die hauen sich, das hat ja schon in den ersten 3 Minuten angefangen, wie sie sich da alle aufeinander losgestürzt sind. Ne? Ja. Also das ist auch kein Geschenk, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, am Ende ist das Ergebnis sehr unbefriedigend.
Ja.
Einfach. Und in den, vor allen Dingen in diesen Elfmeterszenen, die ja nun mal das Spiel dann unmittelbarer zumindest beeinflussen, als das so Mittelfeld-Zweikämpfe sind oder so, dann natürlich extrem ärgerlich. Trotzdem, am Ende des Tages darfst du dich gar nicht in die Situation bringen, dass das so eine Auswirkung haben kann auf dich. Ne?
Genau, das ist
also,
es.
Also, da muss sich Holstein wirklich an die eigene Nase packen, dass man überhaupt abhängig davon ist, dass solche Entscheidungen dann nicht zu den eigenen Ungunsten ausfallen.
Genau so ist es. Ich mache das 2-0 oder im Optimalfall das 3-0, dann kann der Schiri machen, was er möchte. Also wenn das dann noch durch Schiedsrichterentscheidungen kippt, das Spiel, dann müssen ganz, ganz wunderliche Dinge zusammenkommen oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu hoch. Also ich kann natürlich immer andere Schuldige, aber ich meine, das muss man Holstein dann zugute halten. Sie haben es auch nicht über Gebühr probiert, dass man das mal anspricht oder so, das ist doch völlig klar, weil das eben schon eine Beeinflussung des Spielverlaufes war, der sich nicht wegzudiskutieren lässt oder der sich nicht wegdiskutieren lässt. Aber sie haben selber immer gesagt, also das in allererster Linie lag es ans, bei uns müssen wir die Schuld bei uns selber suchen. Denn es sind ja Zahlen, die gibt's ja überhaupt nicht, ne? Also da fällt einem da fällt einem nichts mehr ein, ne? Wir kommen gleich auf den größten Knackpunkt in dieser Saison aus Holstein-Sicht, das größte Manko, aber es gibt ja auch ein positives Teil, ne? Das sind 12 Gegentore in 11 Spielen, ne? Das ist per se ja schon mal gar nicht mal so übel, ne? Davon sind aber 8 Gegentore nach ruhenden Bällen. Also sprich Freistoß, Ecke, etc. und eben auch 3 Elfmeter, ne, wovon 2 eben gegen Bochum und Münster auch noch sehr, sehr diskutabel waren jetzt in letzter Zeit. Das heißt, wie es immer so heißt, aus dem Ruhen, aus dem laufenden Spiel sind 4 Gegentore bisher gefallen. Dazu gehört dieses völlig überflüssige Teil am ersten Spieltag in Paderborn, wo man den Gegner in der 181. Minute nochmal einlädt, komm, schieß doch noch eins, dann verlieren wir eben 1-2, aber es ist ein schöner Sommertag. Dann der Schuss von Liedberg gegen Darmstadt aus 18 Meter aus dem Nichts. Buff, klatscht das Ding drin. Ja, klar hätte man besser verteidigen können, aber ganz ehrlich, also alles kannst du jetzt auch nicht wegverteidigen irgendwo. Und da war noch, was war da?
Jetzt
noch?
Münster, das 2-1.
Ach ja, Münster.
Abgefälscht, einfach auch Pech
aber
gehabt.
Aber das zählt ja schon fast zum ruhenden Ball, weil es kam nach einem langen Einwurf, den sie nicht richtig verteidigt haben. Ja, das fließt in diese Statistik. Ja, also einen langen Einwurf muss ich einfach, da stand.
Ja, du darfst ihn auch nicht so in die Mitte abwehren, denn dann ist da noch so viel Raum, dass
da
der in Ruhe.
Zwei Holstein-Spieler stehen da und halten ihren Paddel nicht dazwischen, ne? Also, Entschuldigung, das ist auch nicht besonders schlau, ist das auch nicht, ne? Oder clever, sagen wir mal so, ne? Also nehmen wir, das sind dann 4 Tore aus dem laufenden Spiel heraus. Ne? Da bist du normalerweise da irgendwas zwischen Platz 1 und 5, ne? Minimum. Ne? Ja. Wenn man dann noch dazu nimmt, wie viele Torchancen Holstein sich in jedem Spiel, und jetzt kommen wir zu dem Hauptmanko, erspielt. Ne? Also dann fragst du dich wirklich, und jetzt? 2 Punkte nur noch bis zum Relegationsplatz Abstand. Wie kann das sein? Und ich habe ehrlich gesagt, für das, was da stattfindet, habe ich kaum noch eine Erklärung.
Nee, es ist tatsächlich, ist es ja auch, wenn du es dir anguckst, ist es insgesamt zu wenig und es ist von fast allen zu wenig. vor allen Dingen offensiv und im, genau, im Spiel entwickeln, ne? Also,
naja, Spielentwicklung würde ich eigentlich widersprechen, weil wenn du jetzt anguckst, wie die Gegner so operieren, gibt auch manchmal einen Gegner, der auch einigermaßen vernünftig von hinten rausspielt, aber alles das, was wir bisher gesehen haben in dieser Saison gegen Holstein, das war überwiegend ja, wenn man das als Fußballkultur bezeichnen soll, war das jetzt irgendwie so Trivialliteratur.
Ja.
Und bei Holstein war das schon zumindest noch nicht Hochkultur, aber in gewissen Phasen schon, wie das 1:0 zum Beispiel in Münster, das war einfach toll herausgespielt.
Das stimmt, aber gleichzeitig hast du, finde ich, irgendwie mindestens 50% der Zeit, wo du relativ ideenlos um den gegnerischen Strafraum rumspielst.
Das stimmt.
Ne? Also
das stimmt.
Da fehlt mir einfach, wo wir die letzten zwei Wochen gesagt haben, da fehlt mir Intensität, fehlt mir Durchschlagskraft, fehlt mir Kreativität und Spritzigkeit vor allen Dingen. Dann ist es dann viel Statik irgendwie da und der Ball läuft gut so, aber es führt halt irgendwie zu nichts und am Ende ist es natürlich dann, das ist das Allergrößte, die Chancenverwertung, die einfach nicht stimmt. Ne?
Ja,
aber ich finde trotzdem insgesamt ist es so der Eindruck, es sind im Moment offensiv zwei Leute, die richtig abliefern. Das ist Adrian Kapralik, der wunderbar spielt, jetzt getroffen hat, der sich wirklich überhaupt nichts vorwerfen lassen muss. Also der macht das gut.
Vor allem, der ist ja relativ jung dabei, frisch dabei.
Genau.
Hatte noch einen Fußbruch zu Beginn des Jahres und dass da noch nicht alles zu 100% mit den Abläufen funktioniert. Da war auch ein, zwei Kontersituationen in Münster jetzt beispielsweise, wo er etwas den Überblick verloren hat irgendwie. Dann wäre auch noch, aber das ist dann schon Meckern auf hohem
Niveau. Ja, genau. Also genau, wir haben es ja aufgezeigt, wo Luft nach oben
ja,
ist,
ja.
Dass auch manchmal die Bindung nicht so ganz da
genau.
ist. Aber er mit seinem Tempo und so weiter bringt da wirklich sehr viel Leben einfach rein. Und der im Moment heraussticht, ist Alexander Bernhardsson, definitiv. Der konstant abliefert, endlich mal toi, verletzungsfrei ist und die letzten 5 Ligatore allesamt vorbereitet hat, sogar 6 der letzten 7, seine 6 Vorlagen, das 2:0 gegen den KSC war dann nicht auf seinen Assist, aber ist mit 6 Vorlagen der beste Assistgeber der Liga und übrigens auch der Spieler mit den drittmeisten gewonnenen Zweikämpfen in der Liga, also auch das kommt dazu, ne, dann der Elfmetertreffer im Pokal.
Ja,
also
ist
da
der Unterschied Spieler im Moment, das muss man ganz klar sagen. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn Storchenbein da mal ein bisschen wegknickt oder weggeknickt wird und er vielleicht mal, ich bin ja nicht von einer langfristigen Verletzung, aber es würden ja schon mal 2-3 Wochen, würde Holstein in der derzeitigen Verfassung auch nicht gut zu Gesicht stehen. Ne?
Ja.
So, und was kommt dann, ne? Ja, was kommt dann aus dem Mittelfeld, sag ich mal, kommt eigentlich eher aus dem restlichen Mittelfeld und kommt eigentlich eher gar nichts, ne?
Ja.
Jetzt besteht ja die Hoffnung, dass Capitano Steven Skripski am Sonntag gegen Düsseldorf zumindest Teilzeiteinsatz wieder nach seiner, was hat er, Riss in der hinteren Sehne oder irgendwas.
In der Ferse.
In der Ferse, irgend sowas, dass er wieder zum Einsatz kommen kann. Aber Vorsicht, 19 Spiele ohne Tor. Es ist jetzt auch nicht das Prädikat, das ausreicht, um ihn als Hoffnungsträger irgendwie beschreiben zu dürfen irgendwo. Ne?
Ja.
Aber bei ihm besteht, das muss man ehrlich, dass irgendwann der Knoten wirklich platzt. Das hat er ja nun in langen Jahren bewiesen. Ja, und dann Jonas Terkelsen im Moment, finde, im totalen Leistungsloch.
Daneben gegriffen, ja.
Wobei auch da muss man immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wir erinnern uns an Alexander Bernhardsson, als er hier aufgeschlagen ist, da war er auch von Krankheiten und Verletzungen ein bisschen gebeutelt, aber das hat auch eine ganz schöne Zeit gedauert, bis er hier wirklich gezeigt hat. Und Trainer Marcel Rapp hatte damals immer schon, an dem werden wir noch viel Freude haben. Es dauert halt manchmal eine Zeit, wenn du neu irgendwo hinkommst und so ist es hoffentlich, mutmaßlich, auch bei Jonas Terkelsen.
Gibt's ja noch ein paar mehr, ne? Also Mancino.
Ja, Mancino, genau.
So. Steven Skripski war schon quasi Fehleinkauf und schon wieder weg, wenn es nach einigen gegangen
wäre. Haben wir dann später Abbitte bei dem damaligen Sportchef Uwe Stöver geleistet und bei Steven natürlich selber auch irgendwo.
Ja.
Also das dauert schon mal seine Zeit. Ne? Es müssen dann halt andere in eine Bresche springen irgendwo da sehe ich im Moment nicht so viel.
Nee, das ist es, ne? Also jetzt aus dem zentralen und defensiven Mittelfeld heraus, jetzt in Münster, Robert Wagner ist irgendwie nicht in der Lage im Moment, das zu gestalten und zu ordnen. Dann neben Knutzen, der auch total solider Abräumer ist und auch mit dem Ball am Fuß, das ist alles in Ordnung, aber es ist irgendwie keiner, an dem du dich so aufrichten kannst, der da irgendwie mitreißt. Ne?
Jetzt fehlt der Kopf.
Der
ne?
mal was Überraschendes macht. Genau, und dann ist es halt auch, wenn du es dir anguckst, wir haben drüber gesprochen, Wolfsburg, Stefan Schwab, wunderbar ordnende Hand und so weiter, der sitzt dann halt in Münster wieder auf der Bank.
Eine Nummer, die ich übrigens
nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht
also
mehr.
Das ist, das kann auch mit Belastungen nichts zu tun haben in dem Moment. Also das ist einfach dann da, das verstehe ich, die Entscheidung verstehe ich einfach nicht, weil
er wechselt in der Trainerstab unter Regie von Marcel Rapp natürlich wechselt zur zweiten Halbzeit nimmt zur zweiten Halbzeit Terkelsen raus, bleibt in der Kabine und wechselt dafür Luis Köster ein. Das an sich habe ich schon nicht verstanden, weil Luis Köster ist natürlich variabel einsetzbar in der Offensive, aber in so einem Spiel, was sich da abgezeichnet hat, was dann auch in der zweiten Halbzeit mutmaßlich, das kam ja nicht überraschend, was da passiert ist, irgendwie was jetzt Leidenschaft und Einsatz und sowas alles anbelangt, da ist er dann vielleicht auch in dem Moment nicht der richtige Mann, der ist ja dann vielleicht derjenige, der nochmal die letzte Viertelstunde, wenn, na, weiß Bescheid, aber da hätte eben Stefan Schwab, hätte ich an Terkelsen Stelle mir gut vorstellen können, als Beruhiger, Spielberuhiger in dieser hektischen Phase. Und vor allem das, was wir auch schon gegen Wolfsburg gesagt haben, als Coach auf dem Rasen, ne, für die Kollegen. Mhm. Piano, ein bisschen Tempo mal. Ne? Denn lass ihn doch einen Zweikampf verlieren. Die 8-6 war ja schon belegt damit, mit Knutzen und Robert Wagner, mit zwei Kämpfern, ja, dann stell den doch davor, dann habe ich eine Offensivkraft in dem Moment weniger und was macht das denn? Was spielt das für eine Rolle?
Ja.
Das habe ich nicht verstanden, genauso wenig wie ich verstanden, dass die Dreierkette da hinten auseinandergerissen worden ist und vielleicht bei Komenda Belastungssteuerung, vielleicht hat er in Wolfsburg einen Schlag abgekriegt, das wurde nicht kommuniziert, irgendwie, aber dann verstehe ich nicht, wieso der für Komenda ins Spiel gekommene Marko Ivicic im Zentrum der Dreierkette gespielt hat und Kalle Johansson, der die letzten Spiele da oder beziehungsweise dort eigentlich seine Stammposition hat, auch wegen Regiekünsten, die anderen zu ordnen und zu stellen, die Kollegen, auf die linke Seite der Dreierkette. Kann sein, dass der mittlere Verteidiger gegen die hängende Spitze von Preußen Münster mehr rausstechen sollte. Das ist mag Marcel Rapp sehr gerne. Aber Marko Ivicic, wie er das interpretiert hat, das ging ein paar Mal ganz gut. Mhm. Aber das ging dann auch einige Male deutlich weniger gut. Und damit war jedes Mal das Deckungszentrum geöffnet. Und damit habe ich Preußen Münster eingeladen und gesagt, so versucht, ihr könnt zwar gar nicht, ne, aber versucht das ruhig mal, wir bieten euch hier mal eine Möglichkeit. Ja, ich habe das, wir sind ja immer voll des Lobes, aber manchmal.
Nee, das passt.
Und vor allem sind wir natürlich hinterher auch schlauer, ne, also.
Immer.
Das ist ja klar, das ist, ne, deshalb will man da ja auch nicht.
Unser großer Vorteil.
Ja, aber das habe ich schon während des Spiels, da wünscht man sich dann manchmal, dass man so live-mäßig.
Live-Podcast.
Ja,
einer hören würde. Podcast-Kommentar zum Spiel.
Wäre mal eine Überlegung wert irgendwo. Weil da müsste man sich hinterher zumindest nicht vorwerfen lassen, dass man jetzt nur der Schlauscheißer ist.
Das stimmt.
Also das.
Ja, aber das, ich finde du, also Komenda dann, das kommt dann noch dazu, ne? Komenda kommt rein und dem fehlt an diesem Tag einfach irgendwie total das Timing und haut irgendwie nicht hin, ne?
Passiert.
Genau, passiert, kommt dazu, aber ich finde vor allen Dingen dies mit Schwab ist hausgemacht.
Ja.
Und sendet in dem Moment auch das falsche Signal. Weil der macht ein super Spiel in Wolfsburg, Startelfdebüt und so weiter, nachdem er hier ja als erfahrener Mann für die Rasselbande, sag ich mal, geholt worden ist, dann aber gar nicht regelmäßig irgendwie auf dem Platz stand. Jetzt hat er das von Anfang an, macht ein super Spiel, ist da ein mitentscheidender Faktor für das Gesamtkonstrukt, das da super funktioniert
in
hat.
In Wolfsburg.
Ja, und sitzt dann in Münster wieder auf der Bank.
Ja.
Das sendet falsche Signale, finde ich. Also da kannst du auch sagen, du änderst das System, damit der Gegner sich nicht einstellen kann und du reagierst auf die veränderten Anforderungen, die ein Münsterspiel im Vergleich zu einem Wolfsburg-Spiel hat und so. Alles okay, aber das wiegt nicht schwer genug, finde ich.
Nee, und vor allem, du könntest ja auch sagen, das hat ja Stefan Schwab auch selber schon vor in der letzten Länderspielpause gesagt, dass er überrascht gewesen ist über die Intensität in der zweiten Liga, wenn viele Mannschaften 1 gegen 1 übers ganze Feld, was ja in der Champions League jetzt in der Deluxe-Version von Bayern und Paris Saint-Germain gestern Abend beispielsweise hochgepriesen wurde als Innovation des Fußballs, also in der zweiten Liga, gibt es das schon länger irgendwie. Also habe ich mich jetzt auch gewundert, also nicht so gut, das ist ja klar, aber vom Grundsatz her fand ich da schon, wenn dann auf einmal der linke Verteidiger rechts außen ist, das gab es sogar schon bei Carsten Neitzel. das aber nur am Rande irgendwo. Das, die Eigendynamik eines Spiels oder die Eigendynamik dieses Spiels hätte das schon für mich erforderlich gemacht, dass er zur zweiten Halbzeit dann reinkommt. Ja. Mit der Führung im Rücken.
Ja.
Wenn man vielleicht, wenn man im Rückstand liegt oder es unentschieden steht, mag es noch diskutabel sein, aber jetzt mit der eigenen Führung im Rücken, da muss ich einen haben, der in der Lage ist, das Spiel runterzuspielen und da Ruhe reinzubringen. Und das ist keine Garantie, um Gottes Willen, ne? Aber ich fand es nicht besonders schlau. Nee. Aber es geht dann hauptsächlich, geht es ja letztendlich immer noch um die Knipser, ne? Und da haben wir nichts.
Ja. Es geht um die Knipser, es geht um die individuelle und mannschaftstaktische Leistung und das, was da am Ende bei rauskommt. Das ist im Moment ist es das, was da am Ende dabei rauskommt. Und da müssen wir sagen, es reicht nicht im Moment. Und da muss man auch sagen, der haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, langsam aber sicher, Schonzeit ist jetzt langsam vorbei. Ne?
Ja.
Also, und da. Ja, Holstein ist da und sagt, das müssen wir besser machen und so. Aber ganz ehrlich, auch dieses müssen wir analysieren, müssen wir besser machen, müssen uns belohnen, reicht mir nicht mehr. Das reicht nicht. Da muss mal einer jetzt auf den Tisch hauen, sozusagen. Da musst du einfach dich an den eigenen Haaren da irgendwie rausziehen. Ein bisschen hat man ja vielleicht gesehen im Training, dass das angekommen ist, dass da nicht mehr alles Friede, Freude und am Reißbrett zu analysieren ist. Da gab's ja durchaus ein bisschen Stress, mal nach einigen knackigen Zweikämpfen in dieser Spielform auf Minifeld. Auch wenn die Verantwortlichen das natürlich sofort abgebügelt haben und gesagt, hat damit nichts zu tun und so weiter.
Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht besonders schlimm.
Nee, ist überhaupt nicht, ne? Weil solange das im Rahmen bleibt, ist ja augenscheinlich absolut so gewesen. Ja. Ich meine, das kennt jeder vom Amateurtrainingsplatz, dass man sich da mal irgendwie ankeift oder wie auch immer oder mal unzufrieden ist mit der Gesamtsituation, aber auch mit einer einzelnen Situation. So, hinterher alles gut. Es kann doch nur hilfreich sein.
Also 5 Spiele ohne Sieg, das Pokalspiel in Wolfsburg, also 5 Ligaspiele ohne Sieg, mit nur 3 Punkten. Das hinterlässt Spuren. Ja. Da kann niemand behaupten, nö, das geht uns alles über die linke Schulter und ab dafür. Ne? Jede erneut vergebene klare Torchance ist ein Tritt gegen das Schienbein des eigenen Nervenkostüms. So, jetzt kommst du.
Kommt in den Aphorismen dran.
Genau. Ich habe noch nie gelesen und gehört. Irgendwo dachte ich mir manchmal als Selbstkreation irgendwo oder Eigenkreation. Nein, will sagen, das macht ja einfach nicht sicherer, ne? Und du gehst ja nicht mit so einer breiten Brust jetzt aufs Feld. Jetzt kommt die Tabellensituation dazu.
Ja.
Na, also alles, was recht ist. Wir wollen ja noch nicht die Alarmsirene in Schwung bringen. Um Gottes Willen, aber es sind 3 Mannschaften mit 10 Punkten, hinter Holstein. Mhm. So, und wie gesagt, 2 Zähler nur bis zum Relegationsabschiedsplatz und 5 Zähler zum direkten Abschiedsplatz. Das ist auch nicht die Welt. Das ist bei, nach 11 Spieltagen alles noch nicht beunruhigend, aber das ist jetzt nicht das, wo man in Ruhe ins Bettchen haut und sagt, oh, das läuft aber ganz wunderbar, also, ne?
Richtig, kommod ist was anderes, ne?
So.
Und das kann ja durchaus ungemütlicher kommen, denn einer von diesen 3, die dahinter stehen mit 10 Punkten, ist ja Düsseldorf.
So sieht's aus.
Die jetzt kommen zum kleinen Krisengipfel, wie man sagen kann, finde ich schon. Wie du gesagt hast, 2 oder beziehungsweise 1 Punkt Düsseldorf vor dem Relegationsplatz.
11 haben die, glaube ich. 11.
Oder 11?
Ja, nee, 11 Punkte haben die.
Also auf jeden Fall, Holstein hat 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Ja.
Düsseldorf hat 1.
Genau.
Sie sind seit Holstein seit 5, Düsseldorf seit war vorher seit 4 Spielen, glaube ich, ist seit 4 Spielen sieglos. Jetzt hat Punkt geholt Kaiserslautern. Der viertschwächste gegen den zweitschwächsten Angriff der Liga.
Ja.
Also da ist kein Fußball-Leckerbissen in Erwartung, aber das soll ja auch gar nicht sein. Nur da ist natürlich dann Druck auf dem Kessel, was so ein Spiel angeht.
Bei beiden, ne?
Bei beiden.
Hab mit Markus Anfang gesprochen vor 2 Tagen. wir kennen ihn ja hier aus Kiel, unseren ehemaligen Aufstiegstrainer und so weiter und so weiter, und wissen auch, wie charmant er in rheinländischer Art und Weise Probleme wegschmunzelt. Intern sieht's dann schon, raucht's dann schon mal ein bisschen anders, und da ist Feuer unter dem Dach, ne? Da können wir uns drauf verlassen, und das werden wir am Sonntag im Holsteinstadion auch sehen, wenn die Düsseldorfer Fortuna hier aufschlägt, ne? Was dann dabei letztendlich rauskommt oder so, wird man, die haben, du hast es angesprochen, die erspielen sich allerdings auch weniger Chancen als Holstein. Ja. Da rumpelt's, also das ist dann noch gefährlicher, die Melange, wenn du erst gar nicht so viele Torchancen heraus kreierst. Da ist, und die haben anders als Holstein dann aber auch unter massivem Verletzungspech zu leiden. Ne? Das Bild hat schon geschrieben, da Klaus Allaf, der Sportvorstand, da hat sich im Sommer kaputt gekauft, weil auch Neuzugänge da mehr oder weniger gar nicht eingeschlagen haben, sondern die Krankenstation hüten irgendwo. Also das sind schon zwei Kandidaten, die sich das ganz anders die Saison vorgestellt haben. Ja. Und wo es jetzt aber mal komplett in die verkehrte Richtung losgegangen ist. Und beide wollen natürlich schnellstmöglich diesen Lauf korrigieren. Ne?
Ja, bei Düsseldorf sitzt das alles noch ein bisschen tiefer, hat man das Gefühl. Ne? Man hat sich dann nach dieser Talfahrt, nach dem Fehlstart, dann dazu entschieden, sich von Daniel Thune zu trennen, der lange Zeit lang wie Arsch auf Eimer passte zu Düsseldorf sozusagen. Markus Anfang steigt dann ein mit drei Niederlagen. Da rauft man sich als Verantwortlicher ja auch die Haare, ob das dann jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Ne? Dann im Pokal gegen Bundesligisten auszuscheiden, ist sicherlich jetzt nicht da.
Das war, glaube ich, noch nicht mal die schlechteste Leistung, die Fortuna da geboten hat.
Aber insgesamt, sie haben das, was man salopp so ein bisschen als Rumpftruppe bezeichnet. Ja. Ich glaube, jetzt gegen Kaiserslautern waren 5 Feldspieler auf der Bank.
17 Spieler, gesunde hatte er zur Verfügung.
Genau, also da ist wirklich super wenig. Ne? Und dann ist der Kopf da. Da vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann steckt super viel in diesen Spielen drin. Also für Markus Anfang persönlich, das war ja jetzt kommt er zurück nach Kiel.
Freut sich auch drauf.
Absolut. Die Saison 17-18 haben wir alle noch im Kopf mit der Relegation, aber auch 2021 letzten Spieltag mit Darmstadt. Dann ist es ja das erste Aufeinandertreffen zwischen Holstein und Düsseldorf seit dem 11. Mai 2024. Guck doch mal, ob das stimmt.
Stimmt.
Schwarz auf Haut.
Genau, schwarz auf Haut, der Unterarm lügt nicht.
Genau, also da ist eine Menge drin. Ne? Ja. Und am Ende des Tages ist es einfach, noch ein Spiel ohne Sieg oder sogar eine Niederlage.
Ja,
und das wird auch hier ungemütlich.
Die kommt die Länderspielpause und dann beginnt
viel
aber
Zeit
das,
zum Nachdenken.
Dann rattert das Kopfkino.
Genau.
Das
und leichter wird es ja nicht dann. Da so kommen Kaiserslautern und Hertha als nächsten beiden Spiele. Und gleichzeitig, und das ist ja auch, Tabelle spielt eine Rolle in so einer Situation. Braunschweig spielt gegen Bochum an diesem Wochenende, das heißt, da wird mindestens einer punkten.
Ja.
Fürth am Freitag gegen Münster ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, das sind die direkt dahinter stehen. Ne?
Ja. Ja, da fällt fast in Vergessenheit, dass es dann auch noch eine Pokalauslosung gegeben hat. Ne?
Aber da muss man sich dran klammern.
Ja, da muss man
Silberstreif im Moment.
Und ich komme deshalb darauf, weil es gibt da ja so an der Gerüchtebörse, da muss man natürlich ganz, ganz vorsichtig sein, so merkwürdige Bewegung, Hoffnung, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also, Klartext, Niklas Füllkrug trägt sich mit Abwanderungsgedanken von West Ham United. Das hat gar nicht so funktioniert. Ne?
Also, der hat schon als Kind in West Ham Bettwäsche gemacht.
Ja, genau, das hat er jedenfalls am Anfang gesagt, aber nun muss er die Bettwäsche möglicherweise bald wieder tauschen, weil West Ham wohl auch nichts dagegen hat, wenn er im Winter den Club verlassen würde. Er hat einen Vertrag bis 27, mutmaßlich bei den Ablösesummen dürfte es auf eine Leihe hinauslaufen irgendwo. Ein Kandidat ist der HSV. Holsteins Pokalgegner im Achtelfinale bekanntermaßen. Das wäre dann tatsächlich nur als Laie denkbar. Ob das jetzt der Richtige ist für das System von Trainer Polzin beim HSV, kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Leute da vor Ort beurteilen. So wird jedenfalls mal gemunkelt oder das wird in eine Beziehung, in Verbindung zueinander gebracht, weil der HSV in der Bundesliga natürlich auch nicht mit Touren satt glänzt. Dann wiederum wäre Robert Latzel, bekanntermaßen in den letzten Jahren immer verlässlicher Torjäger des HSV gewesen. Ein bisschen überflüssig in der Stürmerriege der
hat ja jetzt schon wenig Rolle gespielt,
bis gar nichts, außer dass er den Elfmeter in Heidenheim zum Achtelfinale verwandelt hat. Das wiederum könnte man sich dann vorstellen, 80, 90 Kilometer weiter nordwärts, so ein Stürmer wie Robert Latzel, der, ich weiß jetzt, ob der jetzt im Anlaufverhalten oder in den Abläufen, offensiven Abläufen zu 100% in die Spielidee von Marcel Rapp und dessen Staff passt. Aber was ich weiß, ist, der könnte dafür vielleicht auch die ein oder andere Torchance, vielleicht hätte er schon 10 Buden, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Das ist ja alles nur Mutmaßung. Also, ne? Wir gucken uns das mal ganz genau an. Das Pokalspiel kommt deshalb möglicherweise auch, bekommt noch einen ganz anderen Filter draufgesetzt irgendwo, ne? Die andere Nummer, die da, was auf einmal spekuliert wird, ist, dass Philipp Tietz von FC Augsburg auch im Winter die Clubfarben vielleicht wechseln möchte auf Leihbasis oder wie auch immer. Da kursierte auch schon der Name Holstein Kiel in dem Zusammenhang. Philipp Tietz, Torjäger von Darmstadt, früher in der zweiten Liga.
Der würde natürlich passen Profil.
Vom Profil passt er, aber ob der ins Portemonnaie, also nicht, dass Holstein das nicht bezahlen könnte, ne? Also das ist mal klar, ja. Ne? Es ist die Frage, ob sie es bezahlen wollen, ne? Ja. Um die Gehaltshygiene nicht irgendwie zu beschmutzen, ne? Und 7 Millionen Euro Transferüberschuss im Sommer, 1,5 Millionen Euro Einnahmen aus dem bisherigen Verlauf des Pokalwettbewerbs. Da kann man schon was mit veranstalten.
Kommt das Gleiche dann nochmal fast drauf, glaube ich, ne? Würde drauf kommen.
Na, was heißt, das ist ja kein Konjunktiv. Wenn Holstein beim HSV spielt, ist das kein Konjunktiv. Ne? Also deshalb haben wir das auch vernachlässigt. weil wir gehen natürlich in 2026 weiter im Pokalwettbewerb. Ne? Das ist ja völlig klar.
Was sind es, 12 Spiele? Ungeschlagen gegen den HSV.
Die Zahl weiß ich nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, das ist schon eine ganz schöne Ecke da und wir wissen auch, es wird auch so weitergehen. Das ist doch. Aber Scherz beiseite, das sind so die Spekulationen. Welcher Wahrheitsgehalt da dran ist, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil wir kennen die Zahlen nicht, die damit verbunden sind und ob ein Robert Latzel überhaupt Bock hat, hier in Kiel zu spielen, vorstellen könnte ich es mir, aber ob es dann auch tatsächlich so ist, wer weiß denn das schon so ganz genau und ob der überhaupt bei Holstein gewünscht ist oder ob es, wenn dann überhaupt im Winter jemand verpflichtet wird für den Angriff, als wirklich dann aber als Knipser irgendwie aus dem skandinavischen Raum vielleicht wieder irgendwie, da laufen auch genügend gute Stürmer rum, die man alle gar nicht aufzählen kann irgendwo. Wir werden den Fall beobachten. Fakt ist, dass die Offensivreihe außer Kapralik und Bernhardsson in An- und Abführungszeichen auf Bewährung spielen. Und das muss auch so sein. Auch ein Phil Harris hat in der Bundesliga 8 Tore geschossen, auch geköpft teilweise. Dessen Entwicklung in der zweiten Liga ist nicht so wie erwartet. Das muss man mal ganz klar sagen. Markus Müller wurde ohnehin als Sturmjoker vom VfL Osnabrück verpflichtet, nicht als Torjäger. Hat seine Rolle, diese Rolle bislang, finde ich, sehr zufriedenstellend erfüllt, weil wenn der reinkommt, ist immer irgendwie so ein bisschen, hat man den Eindruck, es ist Bewegung da und wenn der Gegner bewegt wird durch Wegschubsen mit der breiten Schulter, ist irgendwie Bewegung da. Ja, Luis Köster hat einmal ein Tor geköpft und hat bestimmt gute Anlagen, aber den jetzt in die Kategorie Hoffnungsträger wäre vermessen und auch dem
und ja jetzt auch kein Mittelstürmer.
Nein, und wäre dem jungen Mann ja auch gar nicht gerecht, irgendwie den mit sowas zu belasten irgendwo. Und es sind auch nicht nur die Stürmer, da gehören auch die Mittelfeldspieler, haben wir angesprochen, gehören auch dazu. Jeder darf ein Tor schießen.
Und da gehört auch zum Beispiel ein John Tolkien im Moment dazu, ne? Genau. Der jetzt auch in Münster wieder kein gutes Spiel gemacht hat, da einfach mehr kann, was man gesehen hat, das im Moment aber nicht hinkriegt. Und das ist bei zu vielen einfach so.
Lasse Rosenbohm, rechter Schienenspieler, da fliegt und rennt und grätscht auch im gegnerischen Strafraum und verfehlt die Bude dann wieder um ein Viertelmeter oder sowas. Ja, das ist dann schade, sagt man in dem Moment. Aber zu viel schade, dann ist scheiße irgendwo.
Naja. Damit könnten wir eigentlich aufhören.
Ja, Satz, also ich bin durch.
Will die Folge so nennen dürfen?
Ja, glaub nicht. Ist mir auch nur so rausgerutscht.
Ja,
aber.
Natürlich. Ja, nein,
alle,
also da.
Alle Zuhörerinnen und Zuhörer unter 25 Jahren bitte ausblenden.
Ja, nützt nichts. Nützt dann, es muss einfach mehr kommen.
Genau.
Ich habe Sonntag keine Zeit, muss arbeiten hier. Tut mir leid.
Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, ich habe geguckt, ich habe meine Fußballstiefel nicht gefunden. Ja. Im Keller.
Die haben sich aufgelöst.
Ja, aber vermutlich. Aber kann das sein, nach 30 Jahren, dass sich so ein Fußballstiefel auflöst?
Womöglich.
Ich hatte die auch nicht geputzt, ne? Das muss ich auch sagen, ja. Nach dem letzten Einsatz im Regen und Schlamm.
Das ist nicht zu erwarten am Sonntag, immerhin.
Mhm.
Aber Feuer, hoffentlich. Mhm. Hoffentlich Feuer, hoffentlich die drei E's.
Ja.
Engagiert, effektiv, erfolgreich. Oh. So will ich das sehen.
Mein Gott.
Ich fordere.
Ja.
Ich fordere hiermit ein.
Ja.
Weil sonst ist wirklich.
Dann kriegen sie es aber mit uns zu tun.
Dann aber hier.
Hier, ne? Max Dralle.
Zeigen wir uns mal von der Seite.
So.
So. Ne? So sieht's aus. Sonntag.
Erstmal berichten wir darüber.
Erstmal schauen wir es uns an.
Ja.
Noch haben sie ja die Chance.
Ja, du, wir sind da ganz fair.
Absolut.
Mhm.
Sonntag 13:30 Uhr. Holstein gegen Düsseldorf im Holsteinstadion. Wir sind natürlich mit dabei, mit allem, was ihr braucht, vorher, währenddessen und danach. Der Live-Ticker unter anderem, Spielbericht, Statistik mit Noten, Nachspielzeitkommentar. Vorher schon alle Infos zum Spiel, Newsletter am Freitag. Über unseren WhatsApp-Kanal seid ihr sowieso immer informiert, wie ihr dahin kommt. Findet ihr hier auch in den Shownotes. Und nächste Woche gucken wir mal, was für ein Rant wir hier ablassen müssen.
Ach, ja. Sehr, sehr gerne etwas Nettes.
Ja, du, man kann sich das nicht immer aussuchen.
Nee, das ist so.
Schöner wär's.
Ja, das ist aber so.
Schöner wär's. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Dafür, auch wenn das 1:2 von Münster immer noch nicht verdaut ist.
Nee.
Habe ich jetzt wieder hochgeholt. Das war grade, kurz mal, war es ein bisschen weg, ne?
Gerade weg, ja.
Ja, nee, darf es nicht.
Nee.
Darf es nicht. Muss im Hinterkopf sein, hilft nichts. Ihr da draußen, haltet durch bei der Lage aktuell. Daumen drücken am Sonntag ist angesagt. Wir gucken uns das an, dann sprechen wir nächste Woche drüber. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.